der Podcast.
Folge 159, ganz Berlin ist eine Generalprobe.
Hallihallo und herzlich willkommen zur 159. Ausgabe von Lucke und Hengstmann, eurem fröhlichen Podcast, wenn es um Politik mit Augenzwinkern geht. Und besonders fröhlich heute mir aus Berlin zugeschaltet, der Berliner Kabarettist Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Ja, war eine Menge los die Woche, aber nicht viel Interessantes. Also schon, aber irgendwie alles so Kleinkram. Das sind immer so Wochen, wo die Themenlage dürftig ist. Also wir hatten das ja in unserer Sonderfolge Montag schon angedeutet. Frau Baerbock ist wieder erwarten zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt worden. Ich muss kurz meine Müdigkeit bekämpfen. Toll.
Ja.
Was haben wir sonst noch, was ähnlich spannend ist, Tilman?
Genau, also ich finde, man kann ja auch über Dinge reden, die dann jedes Jahr nochmal passieren, also jedes Jahr turnusmäßig passieren, unter anderem eben die Wahl dieser Präsidentin der UN-Vollversammlung. Wir hatten gesagt,
oder Neuwahlen in der Bundesrepublik Deutschland.
Genau, die beginnt immer im September und geht dann für ein Jahr, beziehungsweise die tagt ja grundsätzlich immer dann, wenn es sinnvoll ist oder nötig. Und die hat eben
Moment mal. Wir reden hier von der UNO. Das ist nie sinnvoll, nee, sinnvoll und nie nötig.
Ja, vor allem, es ist ja so, die wahre Macht hat ja der Weltsicherheitsrat. Und das ist aber tatsächlich ein Gremium, das zumindest indirekt von der UN-Vollversammlung auch bestückt wird. Jetzt darfst du mal erzählen, wer ist denn oder was passiert denn im Weltsicherheitsrat?
Also der Weltsicherheitsrat bringt sogenannte Resolutionen raus, die Amerika und Russland nicht beachten. Aber wir haben trotzdem 5 ständige Mitglieder im Weltsicherheitsrat. Das sind Russland, das ist Amerika, Russland als Nachfolger der Sowjetunion, Rechtsnachfolger in dem Fall. Ist wie so ein Unding, finde ich. Ja. Dass dieses Land hat sich in 16 verschiedenen Staaten aufgeteilt und die Russen haben gesagt, auch übrigens, alles was schön war, machen wir weiter. Wir nehmen auch mal alle Atomwaffen. Ja. Ukraine, gebt mal eure Atomwaffen her.
Genau, also das ist halt einfach 1991 mit Gorbatschows Rücktritt einfach so akzeptiert worden, international. Das wurde ja auch anerkannt von der UNO selber und von den Staaten, dass es jetzt heißt, ja okay, jetzt machen die Russen weiter. Aber also aus heutiger Sicht hätte man das nicht mehr so gemacht. Ja.
So genau. Also das sind die beiden, also quasi geht es ja nur um die beiden, aber China ist noch ständiges Mitglied. Und dann noch 2.
Und China wurde auch mal ausgetauscht, als warum? Also das Gründungsmitglied der Vereinten Nationen als China war ja die Republik China. Also damals ganz China unter Chiang Kai-shek. Und dann kam aber ein Herr Mao, der sagte, nee, das gehört jetzt mir. Und die Republik China musste, oder die Regierung der Republik China musste nach Taiwan fliehen.
Flüchten, genau.
Und war aber ganz lange noch Mitglied der UNO, während die Volksrepublik eben zwar das bevölkerungsreichste Land der Welt war, aber nicht Mitglied. Und erst 1971 hat dann die Vollversammlung einfach geswitcht und gesagt, jetzt erkennen wir aber die anderen an und dafür Taiwan nicht. Und die konnten da auch gar nichts machen und sind seitdem raus. Also das ist ja das größte Gebiet auf der Welt oder das bevölkerungsreichste Gebiet auf der Welt, das nicht Mitglied der UNO ist.
Genau, Taiwan.
Ja.
Immerhin 140, nee, 100, also auf jeden Fall mehr als Deutschland.
Nee, weniger, aber so, also, was weiß ich würde jetzt mal schätzen, 50 Millionen.
Genau. So, dann fehlen noch 2.
Ja, okay, das war's. Nein, also das sind Großbritannien und Frankreich.
Genau, also alle, die irgendwie so ein bisschen Atomwaffen haben.
Zumindest alle,
die bis
Anfang und Mitte der 60er Jahre regulär Atomwaffen bekommen haben oder sich beschafft haben. Und danach hieß es, nee, wer jetzt noch Atomwaffen nimmt, der ist illegal. Also, was weiß ich, Indien, Israel, Pakistan und so weiter, Nordkorea. Aber also mit Atomwaffen hat es grundsätzlich nichts zu tun. Es war nur deckungsgleich Anfang der 60er Jahre. Genau. So, und dann, was kommt noch dazu? Wer sitzt noch im Weltsicherheitsrat?
Naja, 10 weitere Mitglieder, die nicht ständig Mitglieder sind, die wir jedes Jahr neu gewählt werden.
Ja, die Hälfte davon wird jedes Jahr neu gewählt. Man hat also 2 Jahre drin. Und
Genau.
jetzt, diese Woche wurden 5 Länder gewählt, die also ab 1. Januar 26 bis 31. Dezember 27 Mitglied sind. Und da die Welt natürlich aufgeteilt ist in Regionen, hat auch jede Region, jede Weltregion eine bestimmte Zahl an Sitzen in diesem Sicherheitsrat. Also ausgenommen die 5 Ständigen natürlich. Westeuropa, also das ist eben, ja, stammt aus dem Kalten Krieg, diese Einteilung, also Westeuropa inklusive, ja, Kanada, Australien und so weiter, Neuseeland, die
Also die
haben,
sogenannte erste Welt.
ja, so, die haben 2 Sitze. Dann Osteuropa hat einen Sitz, beziehungsweise Mittelosteuropa, also das, was früher Osteuropa war, einen Sitz. Dann Lateinamerika 2, Asien 2 und Afrika 3 sogar, weil Afrika einfach insgesamt die meisten Staaten, also als Kontinent, die meisten Staaten der Welt hat. Der bevölkerungsreichste Kontinent ist natürlich Asien, aber ja, da kommen wir dann insgesamt auf 10. Und dazu kommt noch, dass immer entweder Afrika oder Asien einen, also einen muslimischen Staat oder einen arabischen Staat eigentlich dazu wählen. Also Arabien ist ja Nordafrika und ja, Südwestasien. Und da ist immer einer abwechselnd auch davon, ist halt immer arabisch. Und dazu kommt, dass Afrika sich insgesamt noch unterteilt mit ihren 3 Sitzen, West, Zentral, Süd, Ost und Nordafrika, beziehungsweise Nordafrika sind ja die arabischen Staaten. Also das ist ganz kompliziert ausgefeilt und alle 4 Jahre wiederholt sich dieser Turnus sozusagen innerhalb von Afrika, dass dann immer alle mal dran waren. So, und jetzt haben wir also, darf ich jetzt mal fürs Protokoll festhalten, Bahrain, Kolumbien, Demokratische Republik Kongo und Lettland und Liberia wurden gewählt. Also,
Schön. Ja,
so,
um
und
jetzt
das
nochmal zu
bedeutet,
aus.
du hast mich im Vorgespräch gefragt, sind wir drin im Weltsicherheitsrat? Nein, denn wir, also Deutschland kandidiert für einen der 2 westeuropäischen Sitze, die aber erst im nächsten Jahr wieder vergeben werden. Die
Genau.
aktuellen westeuropäischen Sitze sind von Dänemark und Griechenland gehalten. Und Deutschland hat sich so zur Tradition gemacht, das gilt eigentlich seit dem UNO-Beitritt 1973, dass wir alle 8 Jahre lang kandidieren, also alle 8 Jahre für 2 Jahre kandidieren. Und das ist bisher immer auch durchgehalten worden. Also das letzte
Genau.
Mal waren wir drin, 2020, 21 und jetzt wieder 28, 29. Die Aussichten sind auch sehr gut, also weil, ja.
Genau. Und der Weltsicherheitsrat, das sind ja die zum Beispiel sich damals offen gegen den Irakkrieg ausgesprochen haben. Und dann hat natürlich haben die Vereinigten Staaten gesagt, ist mir egal, machen wir
Ja,
trotzdem.
nee, das stimmt halt nicht. Also eigentlich kann man den Weltsicherheitsrat in der Pfeife rauchen, spätestens seit Ende des Kalten Krieges, eigentlich schon davor, weil es ja ein Vetorecht gibt. Das heißt, da
Genau.
wird nie irgendeine Resolution verabschiedet, an die sich die USA oder Russland gar nicht halten müssen, weil die nicht durchkommen. Also
Genau.
man braucht 9 Stimmen von diesen 15, das heißt 60%, um eine Resolution durchzukriegen. Und da darf aber kein Veto dabei sein. Vetomächte dürfen sich höchstens enthalten.
Genau. Und das Schöne ist aber, dass selbst wenn eine Resolution durchkommen würde, es ja letztendlich auch nur Papier ist.
Ja, aber der Weltsicherheitsrat ist der Einzige, der eben auch eine Macht hat, einzugreifen. Also sozusagen, ja, Truppen zu schicken, entweder Friedenstruppen oder auch Kampftruppen. Das war ja beim ersten Golfkrieg der Fall.
Genau.
1991 gab es das Ultimatum an Irak, das ist verstrichen. Und daraufhin gab es diese legitimierte, ja, von der UNO legitimierte Angriffswelle. Ebenso beim Afghanistan-Krieg nach dem Terroranschlag vom 11. September, das ist also legitimiert worden durch den Weltsicherheitsrat. Und andere sind nicht legitimiert worden, dadurch eben durch Blockade oder durch, ja, was auch immer. Kosovo-Krieg, 2. Irakkrieg oder 3. Golfkrieg, wie man es auch immer nennt, das ist ein bisschen schwierig. Ja. Also das gelegentlich passiert sowas tatsächlich, dass sowas nochmal legitimiert wird, ist aber schon länger her, dass es da eben kein Veto gab. Aber interessant ist es allemal, da drauf zu schauen. Und ja, das nur dazu.
Okay, kommen wir zu weiter völlig uninteressanten Themen. In Bulgarien wurde jetzt der Euro eingeführt, zumindest als offizielle Währung.
Ja.
Das ist ja eigentlich komplett unspannend, ne?
Ach, für den nächsten Urlaub ist es eigentlich nicht unspannend. Ja,
ja, aber du kannst,
ich finde es immer schön, wenn man irgendwo hinfahren kann, wo man die Währung nicht tauschen muss. Das kostet einfach, da machen sich die Banken die Taschen voll.
Ja, aber du kannst doch gerade in diesen Urlaubsregionen kannst du sowieso schon überall mit Euro bezahlen. Also konntest du ja vorher ja schon.
Und Bulgarien hat noch eine Besonderheit, denn Bulgarien hat sich in den 90er Jahren, 1900, jetzt muss ich selber mal schauen, ich glaube 1999 hat es quasi die D-Mark eingeführt, beziehungsweise die D-Mark-Bindung, weshalb... Genau.
Das war ja nicht nur Bulgarien, das war ja, waren das noch? Slowenien, Kroatien, ist ja auch egal.
Nee, also du meinst Kosovo, Montenegro, Bosnien-Herzegowina. Das wolltest du gerade sagen.
Irgendwas Jugoslawisches.
Ja, sagen wir mal Ex. Also jedenfalls der bulgarische...
Moment, wieso Ex? Was heißt Jugoslawien?
Südslawisch.
Slawen. Und das sind sie nach wie vor.
Es stimmt.
Darum könnte ich auch immer ausrasten, wenn irgendjemand sagt, naja, das war noch zu Ostzeiten. Ja. Weißt du, das ist sowas Bescheuertes, weil Osten sind wir doch immer noch.
Ja,
zu DDR-Zeiten, eben Sozialismus, von mir aus, als Honecker noch an der Macht war. Aber zu Ostzeiten, Alter, ich könnte ausrasten.
Ja.
Wir sind sogar jetzt viel mehr Osten, als wir früher waren. Weil früher waren wir die DDR, jetzt sind wir der Osten. Egal, Entschuldigung,
so.
Sülz weiter.
Und also 1999 hat Bulgarien gesagt, unsere Währung, also Lev, wird jetzt an die D-Mark gekoppelt. Und aus dem Grund ist ein Lev immer schon, oder ist ein Euro immer schon 1,95583 Lev gewesen,
also
so wie damals also die D-Mark.
Also ein Lev ist eine D-Mark.
So.
Und wie kann man das eigentlich machen? Währung wird ja eigentlich durch die Wirtschaftskraft eines Landes, also der Wert einer Währung. Ich kann ja einfach sagen, ich koppel mich jetzt an die D-Mark.
Ja, erzähl das mit der Wirtschaftskraft des Landes mal den früheren, also der DDR. Ja. Da war eine Ostmark war offiziell, also für die DDR-Regierung war eine Ostmark offiziell so viel wert wie eine Westmark. Und
genau.
Man hat auch Eintritt verlangt, also an der Grenze, wenn man rein wollte, musste man auch genau diesen Wechselkurs, obwohl der vollkommen erfunden war, auch für einen gewissen Währungsumtausch benutzen.
15 Mark.
So, und galt deswegen als Eintrittsgeld, weil die DDR genau diese D-Mark haben wollte und die Ostmark brauchte sie nicht. Und man musste sich dann irgendwas, wenn man nur Tagesbesucher in Ost-Berlin war oder so, musste man krampfhaft irgendwie das Geld da ausgeben, weil man es im Westen nicht loswerden konnte. Und natürlich kann ein wirtschaftlich schwaches Land sagen, so, jetzt hängen wir uns da mal dran. Es gibt mehrere Länder, die zum Beispiel auch den Dollar haben, also ohne jetzt die USA zu fragen, sondern den gibt es halt da, der kursiert da und manchmal macht die Regierung das dann auch offiziell. Und ich hatte schon gesagt, nach den Balkankriegen hat auch Kosovo und Bosnien-Herzegowina haben ihre Währung auch dann an die D-Mark angekoppelt und Montenegro später auch. Weil sie gesagt haben, es ist nicht so sinnvoll, wenn wir jetzt unsere eigene Währung aufmachen, beziehungsweise die Währung gibt es ja, aber nicht, so genau kann ich es auch nicht begründen. Ich weiß nicht, ob ich das als Land machen würde, weil man sich ja dadurch auch abhängig macht von dem jeweiligen
Stärkeren. Genau. So, auf jeden Fall, jetzt haben sie es aber offiziell gemacht.
So, und es gibt ja die sogenannten Konvergenzkriterien, um den Euro einzuführen. Wir Kinder der 90er Jahre erinnern uns ja noch genau dran, zumindest ich weiß, dass in den 90er Jahren ging es darum, welche Länder kommen in den Euro, welche nicht. 1999 eingeführt, aber 97, 98, also 1997 war so das Jahr, in dem man bestimmte Haushaltsziele zu schaffen hatte oder Wirtschaftsziele und dann hieß es so, wer ist dabei? Und eigentlich hieß es immer, die Italiener, die schaffen es nicht. Und dann war es ganz spannend, immer die Zahlen und in der Zeitung wurden dann immer so Tabellen abgedruckt. Ja, dann waren die Inflationsdaten abgedruckt und also mich hat es immer damals, ich weiß nicht, ob du da auch so dran interessiert warst, aber dann hieß es, ja, das Land ist kurz davor, das zu schaffen und das nicht. Und da waren die Italiener überraschenderweise doch dabei, fast alle, bis auf die Griechen, die kamen ja erst später und das auch nur mit gefakten Zahlen, aber alle anderen Staaten, die das wollten, es gab natürlich die Ausnahmen, Dänemark, Schweden, Großbritannien.
Entschuldigung, bin kurz weggenickt, worum ging's?
Naja, und jedenfalls gibt es diese vier Konvergenzkriterien und die darfst du jetzt aufzählen.
Neuverschuldung darf, also Verschuldenstand darf nicht über 3%.
Genau, 3%. Die Neuverschuldung, also in jedem Jahr neu, darf nicht über 3% des Bruttoinlandprodukts gehen.
Die Gesamtschulden dürfen nicht mehr als...
Als 60% des Bruttoinlandsprodukts sein,
richtig? Was kein, es gibt, glaube ich, nur einen Staat, der das erfüllt, ne? Luxemburg.
Also es gibt gerade die neueren Staaten, die erfüllen das eher, aber die alten Staaten wie Deutschland, ist so immer so um die 60%, das hängt von der Wirtschaftsleistung ab. Wenn die Wirtschaftsleistung steigt, sinkt natürlich der Gesamtschuldenstand in Prozent.
So, dann muss der Kanzler von der CDU sein, glaube ich. Und nee, die anderen beiden weiß ich nicht.
Genau, also die Inflation ist noch ein Konvergenzkriterium und die soll oder muss und, also da gibt es quasi, werden alle anderen EU- oder Euro-Länder angeschaut, nee, EU-Länder tatsächlich, und die drei besten mit der niedrigsten Inflation werden genommen und davon der Durchschnitt und davon darf man höchstens 1,5 Prozentpunkte nach oben abweichen. Konkretes Beispiel, im April 2025, das sind die aktuellen Zahlen, die jetzt auch Grund sind, warum Bulgarien mitmachen darf. Da hatten Irland, Finnland und Italien die niedrigsten Inflationsraten mit 1,2, 1,3 und 1,4%. Der Durchschnitt ist nach Adam Riese 1,3 plus 1,5. Das heißt, man darf bis 2,8% haben. Deutschland hat ja ungefähr 2,1%, also, aber wir müssen ja nicht mehr beitreten, uns ist scheißegal.
Und das wollte ich gerade sagen, das ist wie, wenn man einmal den Beamtenstatus hat, ist man drin, ne?
Eigentlich schon, und dann, es gibt ja dann diese Strafgelder, die dann also von den EU-Finanzministern einstimmig beschlossen werden müssen, gehen, also, das wird nicht funktionieren. Aber jedenfalls für den Beitritt braucht man das, und Bulgarien ist ganz knapp drin mit 2,7, unterschreitet also diese Höchstgrenze. Und dann gibt es noch die Zinsen, also die Leitzinsen eines Landes, die werden ja dann, wenn man dem Euro beigetreten ist, der Europäischen Zentralbank überlassen sozusagen. Die legt das dann fest. Aber solange man noch eine eigene Währung hat, legt das die Zentralbank dort fest. Und die dürfen auch, da nimmt man jetzt die drei Länder, die ich gerade genannt habe, also die drei Länder mit der niedrigsten Inflationsrate und schaut sich deren Zinsen an. Und da darf man dann 2 Prozentpunkte drüber liegen. Also jetzt brauche ich die Zahlen nicht vorzulesen, also das ist auch erfüllt. Die Neuverschuldung ist mit 2,8 erfüllt und die Gesamtschulden stehen in Bulgarien tatsächlich nur bei 27%. Also das sind jetzt also alle vier Kriterien zum ersten Mal gleichzeitig erfüllt und das ist eben dieser Zeitpunkt, an dem eben zumindest die Europäische Zentralbank grünes Licht gibt und der offizielle Beschluss der Finanzminister, der folgt dann am 7. Juli. Und dann am 1. Januar kommt die Währungsumstellung, also die können dann eben schon mal anfangen, Münzen zu prägen. Das ist ja jetzt für ein Land, das sozusagen nach dieser großen Euro-Einführung beitritt, ist das nicht so relevant, aber damals hat man sich ja 3 Jahre Zeit genommen, um vom Inkrafttreten bis zur Währungsumstellung, um dann überhaupt die Münzen und Scheine zu haben, um die Geldautomaten zu bestücken. Das ist ja alles nicht mehr so die große Mega-Umstellung. Außerdem hat ja jeder, wie du gesagt hast, in solchen Urlaubsländern oder überhaupt EU-Ländern, da hat ja jeder schon ein paar Euro in der Tasche. Da braucht man kein Starter-Kit mehr und kein sonstiges mehr. Also das waren alles spannende Zeiten, du erinnerst dich ja
auch. Das ist ja auch eine Bargeldgeschichte. Also ich weiß nicht, die meisten, also sämtliche osteuropäische Länder sind ja, was bargeldfreien Zahlungsverkehr betrifft, sowieso schon wesentlich weiter, als wir in Deutschland wahrscheinlich in 20 Jahren noch nicht sind.
Das kommt noch dazu, ja. Also im Grunde ist es jetzt erfreulich, dass es gemacht wird. Ah, nee, es gibt noch ein fünftes Kriterium, das ist jetzt, hat jetzt nichts mit Konvergenz zu tun, sondern das ist eher so eine formale Sache. Es gibt den europäischen Wechselkursmechanismus und da muss man auch beigetreten sein, mindestens 2 Jahre vorher. Und das hat die Regierung dann eben auch schon gemacht vor einigen Jahren. Okay. Und das ist dazu da, um die Währungsschwankung gegenüber dem Euro oder gegenüber anderen Währungen klein zu halten oder unter strenger Beobachtung zu stellen. Aber die Währungsschwankung ist ja, wie wir gesagt haben, null. Also die ist besser als in Dänemark, die ja auch offiziell noch in diesem Mechanismus sind, die aber nicht beitreten wollen. Also die Währungsschwankung ist gleich null, ja.
So. Ich glaube, es gibt noch ein sechstes Kriterium oder sollte es geben, und zwar, dass man nicht so viele Ausländer hat, weil das ist ja ganz wichtig. Also man darf eigentlich nicht so viele Ausländer haben, weil sonst zerbrechen durchaus auch mal Regierungen, wie zum Beispiel bei unseren holländischen Nachbarn, und hier bin ich wieder mit meiner prima holländischen Imitation. Nein, also Geert Wilders, Geert, ja, wie wir seine Freunde ihn nennen dürfen, hat die Koalition platzen lassen oder ist rausgegangen, weil in Dänemark nicht streng genug kontrolliert wird. Wir Deutschen kriegen es hin. Hier ist es zwar verboten, was auch nicht stimmt. Wir haben einen Sonderfall von drei Somaliern, es hat nichts mit dem zu tun, was Dobrindt da. Alexander Dobrindt fährt ja jeden Tag persönlich zur deutsch-polnischen Grenze, um da Asylanten zurückzuweisen. Und ich weiß, dass es ein böses Wort ist, was man nicht mehr sagt. Aber in Holland hat jetzt Geert Wilders gesagt, guck mal hier, die Deutschen können das machen. Wieso können wir das nicht machen? Ich gehe nach Hause. Tschüss.
Ja, so ähnlich. Also wie gesagt, bei uns, ja, es ist natürlich verkürzt, wenn man jetzt sagt, das ist alles rechtswidrig. Das stimmt nicht, aber es ist, das Gericht hat gesagt, es wurde zu wenig begründet. Und das ist ja, wenn es nicht begründet ist, dann muss jemand, der was machen will, dann darf er das eben nicht machen, wenn es nicht gut begründet
das
ist.
Das Gericht weiß aber schon, dass es hier um Alexander Dobrindt geht. Ne?
Ja, die haben in ihren Akten geguckt, Mensch, der Name kommt uns doch bekannt vor, der hat doch damals diese tolle Maut eingeführt, die er dann auch nicht, gut, das war dann nicht das Bundesverfassungsgericht, also genau, also das ist verkürzt, also es, natürlich ist, und das weiß ja jeder, der Zustand dieser EU-Regeln zur Asylgesetzgebung ist ja unbefriedigend, wenn man es jetzt abgemildert ausdrücken
will. Und zwar egal, von welcher Seite man guckt.
Ja.
Für Linken ist es unbefriedigend, für die Rechten ist es unbefriedigend.
Und für jedes einzelne Land noch dazu.
Noch dazu. Und also es ist eigentlich die totale Scheiße.
Ja, und jetzt sagt eben Dobrindt, ja, weil es offensichtlich nicht funktioniert, müssen wir jetzt strenger sein, obwohl es den Wortlaut der Verträge widerspricht. Und da hat das Gericht gesagt, nein, wenn ihr eine Notlage habt, dann müsst ihr die besser begründen. Und Notlage klingt halt so alarmistisch, aber das muss man dann wohl tun. Das wird jetzt die Konsequenz sein, dass Dobrindt daran arbeiten wird, dass er jetzt diese Notlage erklärt an der Grenze.
Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, der du in einer Stadt lebst, wo doch ab und zu mal ein Ausländer über die Straße geht. Aber ich finde jetzt nicht, dass wir hier eine Notlage haben.
Naja, das, das ist gleich gesagt, beziehungsweise das...
Ich weiß, hier kommt wieder der linke Stammtisch durch, ist mir klar, aber...
Ja, also es funktioniert doch alles, ist halt auch Quatsch. Aber natürlich muss man fragen, was wäre denn eine Notlage? Wie definiert sich eine Notlage? Und natürlich kann man der Meinung sein, dass die Zahl derer, die reinkommen, gegenüber denen, die dann tatsächlich Asyl bekommen, ja, viel zu hoch ist oder ein Vielfaches. Und dann wiederum die Zahl derjenigen, die eigentlich raus müssten, gegenüber denen, die tatsächlich abgeschoben werden, ja auch viel zu hoch ist. Also das ist so ein Missverhältnis. Es wird tatsächlich das, was sein soll und das, was ist, klafft extrem weit auseinander. Und jetzt sagen natürlich die Gutmenschen, ja, das ist gut so. Die sollen ja, alle sollen ja bleiben, auch wenn sie offiziell nicht bleiben sollen. Und die Rechten sagen, nee, es wollen alle raus. Und jetzt muss man irgendwie schauen, dass man es europaweit, aber auch in Deutschland schafft, die Regeln mit der Realität irgendwie in Einklang zu bringen oder umgekehrt. Ja? Wenn man also... Das ist eine Jahrhundertaufgabe anscheinend. Und wie das jetzt ganz konkret weitergeht mit dieser Dobrindtschen Ausweisungsoffensive, das weiß ich nicht.
Ja, aber da gucken wir doch mal nach Holland. Ja. Wir können es doch machen wieder Geert. Ne? Der hat jetzt gesagt, tschüss. Und jetzt steht, glaube ich, Holland vor Neuwahlen.
Höchstwahrscheinlich, ja. Also es ist ja ein sehr fragiles Parteienbündnis gewesen mit Rechtsliberalen, Rechtspopulisten und noch ein paar kleineren Parteien. In Holland gibt es ja im Parlament de facto keine Hürde. Die einzige Hürde ist, dass man eins geteilt durch die Zahl der Sitze in Stimmen haben muss. Also in dem Fall 150 Sitze im Parlament. Man braucht also 0,67%, um den ersten Sitz überhaupt kriegen zu dürfen.
Und so wie in Weimar?
Ja, genau. Ungefähr. In Weimar wurden die Sitze aber auf Wahlkreis, also auf Wahlkreisebene oder Wahlkreisverbundsebene eingeteilt. Aber im Grunde, man durfte auch einen einzigen Sitz haben. Ja, und dadurch gibt es aktuell, glaube ich, mehr als ein Dutzend Parteien und die wollen halt alle mitreden. Und da ist es schwierig, so eine Regierung zusammenzuhalten. Die ist ja auch erst nach über einem halben Jahr ins Amt gekommen letztes Jahr. Also die haben sich wirklich lange bemüht und jetzt ist alles wieder für den Arsch. Ja.
Und der Arsch heißt Gerd Wilders.
Ja, so kann man sagen.
Genau, das ist ja im Prinzip, Gerd Wilders ist ja im Prinzip so der Alice Weidel von Holland, kann man ja im Prinzip irgendwie schon so sagen, ne?
Nur, ja, beide haben ungefähr dieselbe Frisur, fällt mir jetzt gerade auf, gell?
Das auf jeden Fall.
Ja. Hat dich schon mal jemand im selben Raum gesehen?
Nee, natürlich nicht. Natürlich, definitiv nicht. Ja, ja. Wäre ja auch irgendwie schwierig, ne? So. Da ist die rechtsnationale Regierung zerfallen. In Portugal, du merkst, wir werden von Thema zu Thema, werden wir immer brisanter. Ja. Was ist in Portugal passiert?
Also da gab es ja im Mai eine Neuwahl, weil die Regierung dort geplatzt ist. Die ist allerdings jetzt im Wesentlichen wiedergewählt worden. Also in Portugal sind ja die Sozialdemokraten an der Macht. Und kleine Triggerwarnung, die Sozialdemokraten in Portugal sind konservativ, während die eigentlichen, die international als Sozialdemokraten angesehen werden, die nennen sich Sozialisten. Das ist eine Besonderheit dieses Landes. Und und da gab es die Wahl und dann gibt es, glaube ich, 4 Auslandswahlkreise in Portugal, die sind später ausgezählt worden, die kamen jetzt dazu. Und das führte dazu, dass eben die Rechtsextremisten, Chega heißt die Partei.
Die da wahrscheinlich Kommunisten heißen.
Ja, also du wirst lachen, es gibt, ich muss jetzt selber nochmal nachschauen, es gibt tatsächlich eine Partei, die heißt, also ich, jetzt muss ich selber mal hier, CDU heißt zum Beispiel eine Partei und die ist tatsächlich auch eine kommunistische Partei, also eine CDU. Ja, genau. Also jedenfalls diese Rechtsextremisten Chega, die haben ein paar tausend Stimmen weniger als die Sozialisten und haben jetzt aber dadurch, dass sie im Ausland alle relativ stark waren, diese 2 von 4 Auslandswahlkreisen bekommen und sind dadurch jetzt 2 Sitze vor den Sozialisten, obwohl sie weniger Prozentpunkte haben. Das kann halt mal passieren. Aber es macht die Regierungsbildung trotzdem nicht einfacher. Also die Konservativen werden die Regierung bilden, aber wahrscheinlich wird es wieder so eine Art große Koalition geben oder wird es eine Art große Koalition geben. Da sind wir jetzt noch, wir werden es verfolgen und dann groß rausbringen hier im Podcast. Es wird keiner mitkriegen, nur wer unseren Podcast hört.
Genau. Und das sind ja vor allem Portugal-Fans, das wissen wir ja. Aber was mich jetzt ehrlich gesagt, weil wir jetzt gerade das Thema Große Koalition nochmal anschneiden, das wird ja sowieso die Zukunft sein. Also die sogenannten Mitte-Parteien werden ja vermutlich in den nächsten, wenn jetzt hier nicht noch irgendwas passiert, in den nächsten 20, 30 Jahren hier im Prinzip die Regierung stellen. Sowas wie die Ampel werden Ausnahmeexperimente bleiben, zu Jamaika wird es wahrscheinlich auch nicht kommen. Und das Einzige, was passieren kann, dass CDU und SPD irgendwann nicht mehr genug Stimmen haben, dass es zu einer Regierung reicht. Das ist wie zum Beispiel hier in Sachsen-Anhalt oder auch in anderen
Bundesländern. Auch da gibt es eine Neuigkeit von dieser Woche. Das Bundesverfassungsgericht hat jetzt die Große Koalition endgültig gerettet, weil das BSW, also seine Klage jetzt, die wurde jetzt abgewiesen auf die Neuauszählung oder auf irgendwas, was sie wollten. Sie wollten ja zum Schluss sogar, genau, BSW muss man nicht mehr kennen, die wollten ja zum Schluss sogar noch sich beschweren, weil ihr Parteiname auf dem Wahlzettel zu weit unten war. Und da hat das Gericht dann wirklich gesagt, nee, das ist absoluter Bullshit, denn wenn eine Partei neu ist, dann landet sie immer, und zwar in alphabetischer Reihenfolge, immer unter der letzten der Partei, die quasi bei der letzten Wahl am wenigsten Stimmen hatte und immer noch antritt. Und dann kommen erst die Neuen. Das ist ja auch vollkommen klar.
Ja, und dadurch stand das Bündnis Sarah Wagenknecht ja halt unter dem Bündnis Deutschland.
Das auch neu war, ja.
Genau. Und das Bündnis Deutschland, das sind ja diese, das haben wir ja schon mal erklärt, das sind ja diese Schwurbler, sage ich jetzt mal ganz groß, ne? Also hier so, wie hießen die?
Bürger in Wut und so weiter.
Die Basis. Ja. Die Basis, genau.
Nee, die Basis war es nicht.
Ach nee?
Nee, das waren die Bürger in Wut und andere. Also,
Es sind. Auf jeden Fall hat sich Sarah Wagenknecht beschwert, dass viele, und das stimmt tatsächlich, du kannst es, wenn du es mit Erststimmen abgleichst, konntest du auf dem Wahlzettel sehen, dass ein paar das Bündnis Deutschland gewählt haben, obwohl die wahrscheinlich eigentlich das Bündnis Sarah Wagenknecht wählen wollten. Und wir haben das ja mal nachgerechnet, so 9000 Stimmen, was hat man gesagt, 70.000 Wahllokale ungefähr gibt es in Deutschland. Ne? Mhm. Das heißt, in jedem 10. Wahllokal hätte eigentlich nur eine Stimme mehr fürs BSW da sein müssen und die wären drin gewesen. Und ich denke, das sollte sich machen lassen. Aber es ist abgewiesen, es ist Ruhe im Puff, im Bundestag. Und es ist eigentlich eine gute Nachricht, aber andererseits ist es mir völlig egal.
Ja, also wir merken, diese Woche besteht aus lauter eher kleineren Ereignissen.
Also aus Sachen, die einfach mal scheißegal sind.
Apropos, ich war, das will ich noch erzählen, ich war am Wochenende beim Belitzer Spargelfest. Wir Berliner wissen also Spargel muss man immer aus Belitz essen. So, und jetzt war ich da mal auf diesem Spargelfest in Belitz. So,
privat
jetzt,
oder beruflich?
Einfach nur privat, so, okay. Weil es mich interessiert hat. Und du darfst jetzt mal raten, welchen Gegenstand man auf diesem Belitzer Spargelfest so gut wie vergeblich gesucht hat.
Spargel?
Ja.
Echt?
Naja, also man geht da hin, das ist so das auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände, also so umzäunt und auch absurder. Also es gab Eintritt frei, das heißt vorne rein. Es waren aber alle anderen Zäune und Türen waren zu. Das heißt, man ging irgendwie bis ans Ende und konnte da nicht raus, sondern dann wieder zurück. Naja, also vollkommener Bullshit. So, dann gab es so 2-3 Stände von so Spargelhöfen, wo man es halt einfach zum Mitnehmen kaufen konnte. Aber wirklich nur wenig, wo ich dachte, gibt es in Belitz nur 2 Spargelhöfe. So. Und dann, vielleicht kommt dem einen oder anderen so ein bisschen Appetit. Es kann ja sein, ist ja ganz absurd, aber es kann ja sein, dass man denkt, jetzt will ich aber eine Portion Spargel essen. Also auf diesem Festgelände gab es das aber nicht. Es gab nicht mal irgendwie so ein Spargel to go oder was auch immer. So, sondern es gibt in der ganzen Stadt, es ist eine sehr kleine Stadt, habe ich nur 2 Restaurants gesehen, die da offen hatten. Die waren natürlich vollkommen überfüllt. Und das ist ja auch immer super Dienstleistungsmentalität. Der eine Satz, den man als Restaurantbesucher an überfüllten Tagen ja immer gesagt kriegt, ist: Sie sehen ja, was hier los ist. So, nicht?
Okay, Entschuldigung.
Genau, Entschuldigung, wir können hier leider nicht, also wir sind voll und so. Sie sehen ja, was hier los ist. Also als ob derjenige, der dazukommt, schuld dran ist, dass vor ihm lauter Leute auch gekommen sind.
Genau. Ja, kann man ja auch nicht ahnen, wenn man das Belitzer Spargelfest macht, dass da Leute kommen,
dass man das vielleicht noch ein paar mehr Leute anstellt, was auch immer. Also es gab ja 2 Restaurants.
Beide, aber für die Ausländer haben sie Geld.
Beide jeweils ohne Möglichkeit da noch dazu zu kommen. Also es gab definitiv keinen Spargel auf dem Belitzer Spargelfest. So, das ist jetzt mein Rant und ich finde das Bundesverfassungsgericht. Ich werde mich jetzt auch nach Karlsruhe wenden und sagen, beim nächsten Spargelfest.
Dass auf dem Belitzer Spargelfest kein Spargel gibt.
Muss zumindest Tilman Lucke eine Portion Spargel serviert bekommen. So.
Isst du gern Spargel?
Ja, sehr gern. Ich bin doch richtig deutsch.
Also ich esse auch gerne Spargel, allerdings muss ich dazu sagen, das, was dann danach passiert, ist immer so unangenehm.
Und Sebastian, weißt du was? Ich habe mit mir gerungen,
ob ich dieses Thema
anschneide. Ja, aber
es weiß jeder, wovon ich rede. Also brauche ich
ja, und deswegen braucht man, also ehrlich gesagt, wenn das einzige ist, die einzige Pointenmöglichkeit, die im deutschen Kabarettgesetz für Spargel vorgesehen ist, dann muss man sie auch nicht machen, lieber Sebastian.
Gut, du hast recht.
Also.
Mir fällt noch was mit Rom-Spargel ein, aber das wirst du auch nicht mögen. So, lass uns doch mal ganz kurz noch, du hast in der Vorbesprechung, da reden wir dann ganz kurz über das Thema Olympische Spiele angesprochen,
ja,
bevor ich jetzt komplett einschlafe, weil eigentlich interessiert es mich ein Scheiß. Also interessiert mich nicht. Bei den letzten Olympischen Spielen hat ein Magdeburger Schwimmer eine Goldmedaille geholt. Da haben wir mal kurz aufgehorcht und das hatte ich nicht. Ich habe sogar den Namen schon. Nee, Florian Mertens. So, wollte gerade sagen, ich hatte den Namen eigentlich auch schon wieder vergessen, aber egal, ja.
Also es steht ja im Raum, ob Deutschland sich bewerben soll für die Olympischen Spiele. Jetzt
genau.
Weiß wann? Man. Also das ist ja. Das ist schon die erste Frage. Mit Jahreszahlen, die in der Zukunft liegen, hat man es ja in Deutschland sowieso nicht so genau.
Meinst du den deutschen Bahntakt oder wie das
ist? Ja, genau. Es ist ja so, 2024 waren sie in Paris und das IOC sagt, es soll oder darf nicht auf demselben Kontinent zweimal nacheinander stattfinden. Nun haben wir die nächsten Spiele in den USA, in Los Angeles, dann haben wir die übernächsten in Brisbane, in Australien. Das heißt, 2036 könnten Spiele wieder nach Europa vergeben werden oder 40 oder 44, je nachdem, wer was noch dazwischen ist.
Da bin ich lustigerweise schon in Rente. Ja, wirklich. Ich gehe wahrscheinlich 2045 in Rente, aber also wenn das Renteneintrittsalter dann nicht auch nochmal hoch, aber krass, ja. Naja, ja, ich bin fast 50.
Ja, dann kannst du jetzt schon für einen Marathon trainieren und als Turnschuhrentner dann da mitmachen.
Nein.
Nein, also diese drei Jahreszahlen sind jetzt in der Diskussion und es gibt ja verschiedene deutsche Städte, beziehungsweise es wird ja dann immer größer zu sagen, es reicht ja heutzutage nicht, dass sich Hamburg allein bewirbt, sondern da muss irgendwie ganz Schleswig-Holstein noch mit dabei sein und Niedersachsen und so weiter. Also das finde ich immer ein bisschen seltsam, dass man, es geht halt um Städte und das ist einfach in der olympischen Geschichte immer schon so gewesen, dass die, es gibt dann zwar immer auch kleinere Wettbewerbe, die keinen interessieren, die irgendwo anders stattfinden. Ja, bei den Pariser Spielen gab es doch auch irgendwas, was da noch in es gab ja sogar in Ozeanien dann irgendwelche Segelwettbewerbe, oder nicht Segeln, sondern Surfen oder so, gab es ja in 12 Stunden entfernt von, also auf der anderen Seite der Weltkugel.
Ist auf der Seine halt auch ein bisschen schwierig.
Die könnte froh sein, denn sonst hätten sie auch alle Durchfall gekriegt. Aber es ist halt so eine Gigantomanie zu sagen, da müssen jetzt alle anderen Regionen, die drumherum liegen, auch mitmachen. Aber in Deutschland gibt es eben diese Überlegung, dass sich verschiedene Städte mit dem jeweiligen Umland auch bewerben. Und ja, was hältst du davon?
Ach, mir ist es eigentlich relativ Latte, weil ich finde immer, es kostet einen Haufen Geld, aber es gibt halt genug Leute, die Olympischen Spiele interessieren. Das ist auch immer ganz nett, aber Sport ist...
Oh. Also letztes Jahr hat man ja in Paris gemerkt, dass es doch irgendwie auch ganz cool ist, wenn so eine Stadt in so einer, ja, in so einem Ereignis drin ist. Und
ja, aber es ist halt Paris.
Was ist denn das jetzt für ein Argument? Haben wir sowas
nicht? Naja, das ist ja schon sowas wie eine Weltstadt.
Ja, aber es wäre doch schön, wenn Berlin zumindest mal wieder eine werden würde. Also wer weiß, zumindest...
Wäre es nicht interessant, die Olympischen Spiele 2044 in Öhringen stattfinden zu lassen?
Stimmt, ja, der Überraschungskandidat, der am Ende alle Stimmen auf sich vereint und dann...
Wie viele Einwohner hat Öhringen?
23.000 ungefähr, also...
Na ja, das kriegen wir hin. Ja.
Und Berlin wird aber eine Außenstelle, wo dann irgendwelche...
Ja, natürlich, wo die Segelwettbewerbe stattfinden.
So, ja, also ich bin dafür.
Nein, also wenn überhaupt irgendwo...
Und Waldbach wird das olympische Dorf dann.
So, wenn überhaupt irgendeine deutsche Stadt eine Chance hat, dann ist es Berlin meiner Meinung nach. München hat man ja auch mal, aber...
Was heißt eine Chance? Es gibt ja alle möglichen Kriterien und da ist sicherlich Berlin weniger gut, weil dann geht es darum, schafft die Politik irgendwas durchzusetzen, zum Beispiel gegen die Leute. Ja, dann gibt es hier eine Volksabstimmung, genau, die sagt, nee, das wollen wir nicht. Oder
weißt du, am
dümmsten finde ich das Argument, also was weiß ich, wenn es dann heißt 2036 Olympische Spiele in Berlin, was? Da waren ja vor 100 Jahren die blöden Olympischen Spiele unter Hitler. Erstens mal sind die Olympischen Spiele im Jahr 1931 an Berlin vergeben worden. Und da gab es doch keinen Hitler. Der hat es dann natürlich für sich genutzt. Aber die Demokratie hat die Spiele dahin gebracht. Zweitens ist es also immer dieses... Na, das geht nicht, wegen der Nazis. Das sind dieselben Leute, die sagen, ja, wir dürfen die Russen nicht provozieren, weil die bösen Deutschen ja früher in Russland viel angestellt haben. Wo man denkt, nee, also die Deutschen haben zunächst mal in der Ukraine viel Schlimmes angestellt und die Russen haben in der Ukraine auch viel... Also so diese Tabuisierung der Geschichte und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, das ist vollkommen absurd. Also... Man kann da durchaus im Jahr 36 auch in Berlin was machen, nur da ich schon sehr lange in Berlin lebe, weiß ich, dass man dann ein Schaltjahr oder zwei Schaltjahre davor legen müsste, damit man sagt, oh, wir schaffen es noch nicht ganz, könnt ihr noch ein bisschen warten? Oder
genau,
wir brauchen noch dringend eine Pandemie, damit wir hier alle rechtzeitig schaffen und ein Jahr nach hinten verschieben können.
Hamburg wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, da müsste man auch wegen der Segelwettbewerbe nicht so weit weg, aber das ist ja halt an der Nordsee, die ist ja dann immer weg. Das ist ja auch blöd.
Aber Hamburg ist halt besser regiert. Wem ich es auf keinen Fall gönnen würde, wäre natürlich Markus Söder mit München, aber der ist ja dann auch nicht
mehr. Da waren wir ja auch schon mal.
Da waren wir schon mal und.
Und dann machen denn Israelis wieder nicht mit. Nee, das lassen wir mal lieber.
Na, mitgemacht haben sie ja zumindest in der ersten Hälfte damals.
Genau.
Ja, jedenfalls, also das wer ist noch dabei? Leipzig möchte noch mitmachen und die Region Rhein-Ruhr können sich auch wieder nicht entscheiden, welche Stadt dann auf der Fahne draufsteht.
Na, das ist ja nur eine Stadt.
Ja, trotzdem muss man dann am Ende auf die ganzen, aufs Logo oder so, muss schon ein Städtename, was weiß ich, Essen oder Köln oder was, da muss schon ein Name Moment, drauf.
Also die Hauptstadt des Ruhrgebiets ist ja Dortmund quasi, also das ist ja die größte und das ist die wichtigste, glaube ich. Wobei Essen
die größte Stadt ist tatsächlich Essen.
Bist du sicher?
Also
Ich würde jetzt, warte, nee, das will ich jetzt wissen. Also ich bin der Meinung, Dortmund ist größer. Also okay. Wir reden hier von beiden Städten um die 500.000 Einwohner. Ja. Aber ich glaube, Dortmund ist tatsächlich die größte. Dortmund hat laut letztem Stand 600.000, 601.000, das könnte wichtig sein. Und Essen hat 574.000. Ach. Tatsächlich, Dortmund ist größer.
Okay, das hast du mal recht.
Aber es sind wirklich, das sind ja Marginalien über den. Was sagte der liebe Gott, als er das Ruhrgebiet erschaffen hatte?
Das machen wir schön nochmal.
Was sagte der liebe
Gott? Ich weiß es nicht, was er gesagt hat.
Essen ist fertig, mein Gott. Unglaublich. Ja, und Köln sticht ja so ein bisschen raus. Ich würde aber in Köln keine Olympischen Spiele stattfinden lassen, aus ähnlichem Grund wie in Berlin.
Ja.
Weil Kölner lassen keinen allein. Und das Thema Kölsche Klüngel, also ich glaube, da ist Berlin Waisenknabe gegen. Also Köln ist, ja. Sollte man lassen. Ich glaube aber, dass Olympische Spiele, also wirklich im Ruhrgebiet, sagen wir mal Essen, Dortmund, Bochum, so diese ganzen, das wäre vielleicht schon interessant. Platz wäre da.
Naja, und wenn man es gut macht, dann ist für die Stadt halt hinterher wirklich was da. Zum Beispiel München 1972 hat diesen ganzen Stadtteil, diese Studentenstadt, die es dann später wurde, also das waren ja die Wohnheime, Olympisches Dorf, und die passten halt hinterher wunderbar für Studenten. Und dazu kommt natürlich diese Architektur, die auch charakteristisch ist für diese Olympia-Gegend in München. Also man kann da schon ordentlich was draus machen. Und umgekehrt, das Berliner Olympiastadion gibt es ja auch bis heute. Das ist eigentlich auch sehr markant und schön, mit kleinen Abstrichen, dass es halt von den Nazis dann tatsächlich sehr, sehr bombastisch gebaut wurde. Aber es ist bis heute in Betrieb.
Genau.
Gut. Wir warten es ab. Wir melden uns wieder im Jahr 2044, wenn du in Rente gehst.
Klingen wir dann nur ein bisschen anders.
Oder vielleicht schon ein bisschen früher melden wir uns auch wieder.
Genau. Gut, dann danke. Oder hast du noch Korrekturen, irgendwelche Anmerkungen, kurzen Gags, irgendwas?
Nee, also mit dem Spargelfest habe ich jetzt meinen Pulver tatsächlich verschossen. Da.
Und das ohne Spargel. ich habe heute Premiere.
Toi.
Wird schon mit unserem neuen Sommertheater. Dadurch bin ich auch ein bisschen noch unter Zeitdruck. Aber es geht. Die Generalprobe gestern war super, was ja kein gutes Zeichen ist. Generalproben müssen ja immer schief gehen.
Nein, es müssen immer kleine Teile von Generalproben schief gehen. Die soll ja nicht komplett.
Sie lief super.
Du musst halt merken, woran noch gearbeitet werden muss. Das ist ja,
genau.
Das ist ja eigentlich das. Und nicht. Das nervt mich auch immer, wenn irgendwelche Zuschauer das sagen: Na, da muss ich ja wohl hoffen, dass die schief geht. Nein, müssen sie gar nicht, sondern da ist man konzentriert und da gehen bestimmte Dinge schief, an denen man noch arbeiten muss. Mehr genau. Ist es nicht. Es ist ja nicht so, dass das dann automatisch was Tolles wird, wenn es vorher schief geht. Sonst würde ja in Berlin alles klappen, weil alles vorher kaputt gegangen ist oder was. Also
genau.
Ganz Berlin ist eine Generalprobe.
Natürlich.
Das ist jetzt der Titel der Folge.
Ganz Berlin ist eine Generalprobe, gefällt mir.
Ja.
Gut, dann hören wir uns nächsten Donnerstag, Tillmann. Schöne Woche bis dahin.
Schöne Woche, tschüss.